Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Pam, padam, pam, pam. Ja, es geht wieder weiter mit unserem ewigen Tanz. Im Kosmos der Wörter, Logos, das unheilbare Gesprächigsein, schreitet voran und der Marco und der Melvin wollen euch einmal mehr an den Mund nehmen in unsere Welt der Gedanken, Ideen, Meinungen, Vorstellungen, Gefühle führen, ohne dass heute ein besonderer Plan oder so von uns selbst aufgestellt wurde. Vielleicht wurde ja ein höherer Plan erschaffen, der uns hier hinein und hindurch leitet. Das zeigt sich ja wahrscheinlich im Laufe der Nacht, wenn ihr schlaft. Ja, hi Marco, schön. Schön wieder mit dir zusammen hier arbeiten zu dürfen.
Ja, hallo, es freut mich auch ganz besonders. Ich war in den letzten Tagen recht umtriebig, habe viel gelesen, viel nachgedacht und deswegen freue ich mich umso mehr, mit dir jetzt ins Gespräch kommen zu können und ja, wieder in die Welt des Logos hinaufzutauchen. Und ja, ich bin voll kindischer Freude, um den Rückgriff auf die letzte Folge einmal zu verwenden.
Schön, ja, seid wie die Kinder oder werdet wie die Kinder. Das ist der richtige Ansatz. Ja, ich lag vorhin in der Badewanne und las das Vorwort eines Buches, das mir der Vater eines Freundes ausgeliehen hat. Und das Buch heißt Das persönliche Überleben des Todes von Dr. Emil Mathiesen. Und das gilt so als die Bibel der Parapsychologie. Und ja, prompt entstieg in mir der Wunsch, mit dir, Marco, über derlei zu sprechen. Ich würde einfach gern mal hören, weil wir, glaube ich, auch privat noch nicht so richtig darüber gesprochen haben, wie du über metaphysische oder parapsychologische Phänomene denkst, ob du vielleicht schon mal Erfahrungen gemacht hast. Und ja, was ja die Wissenschaftlichkeit hinter dem Ganzen abbildet, ob man da von einer Wissenschaftlichkeit sprechen kann, das reizt mich sehr, mit dir hier zu beginnen.
Ja. Parapsychologisch, gutes Thema, habe ich früher mit Sicherheit sehr fest dran geglaubt und man kann ja sagen, sobald ein Glaube an etwas da ist und das die Handlung beeinflusst, ist diese Entität, ob jetzt irgendwie messbar oder nicht, ganz real da, indem wir halt dementsprechend Handlungen vollziehen. Mhm. Also man kann es ja ganz leicht sagen, ein christlicher Gott mit einem festgefügten Wertekanon wird dann durchaus real, wenn sehr viele Menschen ihre Handlung danach ausrichten und diese Handlung in die Welt tragen. Von daher haben solche Dinge auf gewisse Weise mit Sicherheit eine Realität. Und ja, ganz, ganz explizit habe ich, glaube ich, wie sehr viele an bestimmte Verbindungen früher geglaubt. Der Klassiker, den wahrscheinlich viele kennen, ist das Mathebuch vor einer Klausur oder von einer Klassenarbeit am vorigen Abend nochmal unter das Kopfkissen zu legen, als wenn sich das Buch und dessen Inhalt mit meinem Erinnerungsvermögen verbinden würde und ich eine Symbiose eingehe, sodass am nächsten Tag gemehrtes Wissen daraus hervorgeht. Auch ganz, ganz einfache Dinge, aber glaube ich, ich hatte einen Talisman, das war ein Stein an einer Kette, der ist mir irgendwann, bin ich bei Regen auf einem Gitter ausgerutscht, da ist er mir zerbrochen. Das war wirklich ein tragischer Tag für mich. Also in dem Sinne haben parapsychologische beziehungsweise metaphysische, übernatürliche Dinge in meiner Adoleszenz durchaus eine Rolle gespielt. Das hat sich mit der Zeit abgelegt. Also so eine typische Gespenstererscheinung. Also sowas Ähnliches, wenn man so sagen möchte, hatte ich einmal. Da bin ich in meinem Elternhaus von oben nach unten, weil das Bad oben besetzt war. Mein Vater war, glaube ich, drauf und ich bin nach unten, wollte da aufs, ins Badezimmer gehen und habe im Flur vor dem Bad eine riesige Gestalt vor mir gesehen und war mir auch sicher, dass da irgendetwas sei. Und ich dachte erst so, was macht mein Vater hier unten? Der ist doch eigentlich oben. Und habe dann gefragt, Papa, keine Antwort, nochmal Papa, keine Antwort. Und dann habe ich halt wie so ein Bescheuerter in die Dunkelheit hineingeboxt, weil ich Angst bekommen habe. Also wirklich, also ich war, es war die reine Furcht, weil dieser Schämen war da und er konnte sich nicht erklären. Weil ich dann nichts erwischt und nach oben geflitzt und ja, Ende vom Lied war, dass mein Vater und ich mit dem Baseballschläger das Haus durchsucht haben und dann nichts war. Aber das war ein Moment, wo ich ja durchaus natürlich schlaftrunken, es war diese, ne, diese Übergangsphase aus dem Schlaf heraus. Ich würde jetzt auch im Nachhinein nicht felsenfest sagen, das war ein Gespenst oder dergleichen, aber in dieser Situation war ich durchaus gefesselt von der ganzen Lage.
Ja, das glaube ich dir. Wie alt warst du da etwa?
Ja, das dürfte so 16, 17 gewesen sein. Also schon etwas älter.
Ja. Warst du denn als Kind abergläubisch? Hast du an den Weihnachtsmann, das Christkind, den Osterhasen, die Zahnfee geglaubt?
Also ganz stark abergläubisch, also ich sag mal, diese in Anführungsstrichen Volksmythen, ja, bis zum gewissen Alter, das hat sich schnell abgelegt. Aber es war immer diese Verbindung, die übernatürliche Verbindung mit mir und irgendetwas anderem, das hat sich ganz lange gehalten. Wie gesagt, also ne, wenn als Kind auch glaube ich, ein Klassiker, meinen Großeltern ging es oftmals nicht gut, da habe ich versucht, durch Handauflegen deren Schmerz mir einzuverleiben. So, und daran habe ich ganz fest geglaubt, dass es eine Verbindung ja, überphysischer Natur gibt, die man anzapfen könne mit genug Willenskraft oder ja, genug Gebeten. Also vieles versucht, ja, diese Dinge. Oder dann, nachdem Dragon Ball so richtig toll war, also es ist ein Anime, Manga, in dem es dann, ne, wie halt diese japanischen Mangas sind, dann mit Energiestößen dergleichen, da habe ich natürlich auch gedacht, ich könnte ein Kamehameha hervorzaubern und dachte, nur durch genug Energiekonzentration könnte ich das schaffen. Aber ich glaube, das hat mal jeder versucht, der Dragon Ball ein wenig gefeiert hat. Ja, an diese Dinge habe ich ganz fest geglaubt, eine ganze Zeit lang, ja, auf jeden Fall.
Wie lange denn etwa?
Also wenn man typischen Gottesglauben im monotheistischen christlichen Sinne dazu nimmt, dann bis Anfang, Mitte 20. Also ich wurde ja auch noch gefirmt und danach so ausgehend Anfang des Studiums, da hat sich etwas gewandelt. Also da war diese typische, ja, Vernunfteinkehr, dieses stark Rationalisierende kam dann hinzu und das hat halt vieles dieser gleichen dann ausgetrieben. Und dann, ne, spätestens mit so Schriften wie Kants Kritik der
reinen Vernunft.
Genau, ich hätte fast praktischen Vernunft gesagt, aber das ist das andere Werk, der reinen Vernunft und der, ja, des Postulats, dass all diejenigen Dinge, die wir nicht mit unseren Sinnen erfahren können, also quasi die metaphysischen Dinge, für Kant das Ding an sich, ist keine Erkenntnismöglichkeit da. Also spätestens da war dann für mich, sagen wir, der Ofen aus. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Phasen, wo ich ein Verbundensein empfinde. Das haben wir beide ja schon gemeinsam erfahren bei bestimmten Videos in bestimmten psychischen Konstellationen. Und also dieses Empfinden für, sagen wir mal, metaphysische Entitäten ist neuerdings wieder angestiegen. Mhm. Aber jetzt in diesem Sinne, dass ich Geisterjäger wäre oder so, in diesem Sinne nicht.
Ja, jetzt war ja auch Halloween. Und im Zuge dessen, im Zuge dessen wurden ja entsprechende Filme ausgestrahlt. Spiele wurden feilgeboten, teilweise für lau. Ich habe mir Ghostbusters Remastered über Epic Game Launcher besorgt und bin also wieder Geisterjäger. Was mich aber noch interessiert, Marco, du hast davon gesprochen, deine Hände aufgelegt zu haben bei deinen Großeltern, um den Schmerz auszuleiten, und hast da sehr lange dran geglaubt.
Ja.
Wie ist das denn entstanden, der Glaube daran? Hast du damit Erfolg gehabt?
Also in dem Sinne, dass ich quasi einen Schmerz dadurch empfunden habe, nicht. Es kann natürlich in der subjektiven Qualität meiner Großeltern durchaus Erfolge erzielt haben. In dem Sinne, dass eine solche körperlich-emotionale Zuneigung natürlich auch Wirkungen hat. Das kann ich im Nachhinein, mag ich nicht bemessen. Ja, ich habe wirklich aus Mitgefühl daran geglaubt. Ich habe diese Verbindung zu irgendwas Metaphysischem, irgendwas in der Welt, ein Energienetz, ein Weltgeist, wie auch immer, für mich damals Gott, hat für mich alles verbunden. Und aus der Empathie oder aus Mitgefühl heraus, weil ich gesehen habe, dass meinen Großeltern schlecht ging, war ich der festen Überzeugung, dass ich es doch versuchen kann, dann so ganz naiv den Schmerz auf mich zu nehmen. Und da der Nährboden quasi dafür da war, diese alles verbindende metaphysische Wirklichkeit, an die ich geglaubt habe, für real empfunden habe, bin ich diesen Versuch eingegangen.
Ja, sie kann ja durchaus real sein. Das ist jetzt ja nicht unbedingt so, dass wir hier von einem naiven, kindlichen, infantilen Aberglauben ausgehen müssen, sondern vielleicht warst du damals als frischerer, reinerer, unverblümterer Mensch einfach näher an der sogenannten Quelle. Ja, ich will das jetzt nicht postulieren, aber das mal so als These in den Raum stellen.
Ja, es ist ja nun mal so, dass wir dann irgendwann mehr und mehr ausgelebt haben. Ne, das ist halt, hatten wir ja auch schon in der letzten Episode unseres Podcasts, kann man ja auch wieder die Brücke schlagen, dass halt kindliche Fantasie, kindliche Abenteuerlust, all dies halt irgendwann abgelebt wird in einem echt traurigen, melancholischen Sinne. Und dieses Empfinden dafür gehört mit Sicherheit dazu. Das heißt nicht, dass man jeden Aberglauben mittragen soll. Also eine gewisse Distanz und Kritik zu den Dingen, an die man glaubt, ist mit Sicherheit etwas sehr Vernünftiges. Aber wie du sagst, also für mich war es damals, also ich würde mich in dieser Situation als naiv bezeichnen, im Rückblick, retrospektiv. Aber vielleicht sind Quellen da, die man anzapfen kann. Also, ja, durchaus möglich. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nee, kein Thema. Ich finde schon, dass das Erwachsenwerden durchaus auch die Qualität haben kann, unsere Welt zu entzaubern. Und wir mit mit der Pubertät, wahrscheinlich frühestens, aus diesem lebendigen, verspielten Kontakt zur Welt so hinaustreten und sich der Puls auch irgendwie verlangsamt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wir werden ja dann auch in ein System gepfercht, in dem wir ja gar nicht mehr diesen umschweifenden, abtastenden Geist brauchen in der Regel, der sich von mir aus Dinge einzubilden anmaßt, sondern wir brauchen einen scharfen, analytischen, in der Regel jetzt, ne, sachverständigen Geist, der die Regelwerke kennt, der die Normen kennt, die Werte versteht, berücksichtigt, ja, und daraus eine Bürgerschaft konzipiert. Und da ist eben nicht mehr viel Platz für ja dieses glaubende, kontakthaltende, ja einfach über die Stränge oder Tellerränder schlagende, fallende. Ja. Das
ja, absolut.
Ist durchaus was sehr melancholisch Trauriges und ja, gilt es zu hinterfragen, finde ich.
Ja, absolut. Also ich habe dir auch gerade im Vorgespräch dir ein Buch präsentiert, das mich gerade sehr beschäftigt. Da würde ich auch gerne einen Querverweis nehmen. Da ging es auch unter anderem um die Darstellung von Freud und seinen Einfluss. Und da fällt mir dann auch dieses Bild ein, dass das Kind sich in ja quasi die väterliche, mütterliche Obhut auch der Welt noch geben kann, sich dieser überantwortet. Und mit dem Erwachsensein und dann auch gerade oftmals mit dem Ablegen von religiösen Ansichten, also oftmals ist es ja entweder so, dass man irgendwie in eine Religion entweder sehr aus vollem Herzen hineingebracht wird, weil es im Familienkontext, im Sozialkontext eine wichtige Rolle spielt, oder es ist so eine ja, traditionelle, wir sind halt schon immer römisch-katholisch, wie auch immer gewesen, oder eben halt überhaupt keine Berührungspunkte mit institutionalisierter Religion. Das ist noch immer der erste und wahrscheinlich der zweite Fall da, dass wir aus Tradition irgendwie noch sowas mitbekommen, dann auch im Religionsunterricht in der Schule immer wieder davon mitbekommen. Uns werden Begriffe an die Hand gegeben, wie wir die Welt erklären können. Also es ist der Glaube an einen Gott bringt Ordnung in diese ganze Umgebung, in dieses ganze einstürzende Chaos, kann man ja fast sagen. Es sind ja so viele Sinneseindrücke, die auf uns einprasseln. Und das ordnet das Ganze. Und dadurch, dass halt jemand oder etwas da ist, das halt ne, das ordnet und damit auch irgendwie dann halt diese Königsfigur einnimmt, diese Herrscherfigur, wie wir es auch in den männlichen Archetypen schon mal angesprochen haben in der Episode, ne, dass diese Rolle eingenommen ist, da ist ein gewisses Weltvertrauen und eine Offenheit da. So verschließen wir uns dem, werden in dem Sinne erwachsen, wie du sagst, erlernen Muster, die halt sehr rational, funktional sind, die halt für ein Überleben in einer bestimmten Gesellschaft auch manchmal notwendig, manchmal hinreichend sind. Dann legen wir das ab. Wir treten selbst in diese Rolle des in Anführungsstrichen Herrschers unseres Lebens, was mit Sicherheit per se nichts Schlechtes ist. Aber dadurch verschließen wir mit Sicherheit auch Kanäle, die halt ja vorher sich in dieser Offenheit, in diesem Weltvertrauen halt ausgedrückt haben. Wäre es ein Weg, ein vernünftiges, ich sag mal, autonomes Handeln an den Tag zu legen, gepaart mit dieser Weltoffenheit, mit diesem Weltvertrauen, was natürlich auch Enttäuschung mit sich bringen kann und wird, aber dieses Bewusstsein müssen wir nun mal, wenn wir es eingehen wollen, als autonome Wesen eingehen, meines Erachtens. Also würden wir unsere Welt dann bereichern um eine Sphäre, die vielleicht mal da gewesen ist?
Ja, du hast ja schon dieses Adjektiv vernünftig gebracht. Und wir haben ja eine recht dezidierte Vorstellung von dem, was vernünftig ist. Und dieses vernünftig sein, über die Vernunft sozusagen die Welt begreifen, das ja, entfernt ja sozusagen schon irgendwelche metaphysischen Tendenzen oder Glaubenstendenzen oder sowas. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass eine höhere Existenz Einfluss auf mein Leben, auf diese Welt hat, dann kann ich ja auch nicht mehr autonom sein in dem Moment. Ich meine, ich kann natürlich diesen Autonomiebegriff ein wenig dehnen und zerren und vielleicht komme ich dann doch wieder auf eine befriedigende Stufe der Autonomie sozusagen innerhalb einer gottgeführten Welt. Auf der anderen Seite geht es jetzt ja auch gar nicht so darum, dass man jetzt konkret diese oder jene Dogmen nimmt und sagt, okay, die sind's und damit müssen wir jetzt arbeiten, sondern es geht ja vielmehr darum, dass wir uns weiterhin auch als Erwachsene wundern und staunen und uns nicht zufrieden geben mit den herkömmlichen Erklärungen unserer positivistischen Wissenschaften.
Ja.
Und damit eben diese Entzauberung erleben. Gott ist tot. Und ihr wisst nicht, was ihr tut, wenn ihr Gott tötet, hat Nietzsche ja schon gesagt. Also ihr nehmt euch euer eigen Brot. Und ja, damit kann ich mir ja auch etwas sehr Lebendiges bewahren. Also das, was du mir schilderst, finde ich sehr lebendig. Was du da als junger Mensch mit deinen Großeltern versucht hast und auch dieses Gefühl der Verbundenheit, ja, der Allumfassenden, finde ich regelrecht mächtig und,
ja,
und überaus erstrebenswert. Und du hast jetzt viele Schulen durchschritten, als Philosoph ja natürlich erst recht. Und hast deinen Geist wahrscheinlich auch immer wieder aufs Neue gezähmt. Und unser Geist ist ja sowieso ein Mirakel, ne? Der macht ja häufig das, was er will, führt sein Eigenleben und gaukelt uns Dinge vor. Wie zum Beispiel, dass wir uns vernünftig verhalten oder so, aber vielleicht ist das gar nicht so vernünftig, was wir hier als Homo technicus oder so machen. Ne?
Ja.
Vielleicht fehlt uns ja wirklich was sehr Essentielles und würde uns zum Beispiel in dieser Krise enorm helfen, das Ganze gesund zu durchstehen.
Ja. Darf ich dir dazu, weil es passt wunderbar, ich habe dir das Buchzitat habe ich dir auch geschickt und ich glaube, das hat dir sehr gefallen. Um einfach deine Ausführungen zu unterstreichen, würde ich das ganz gerne auch den Zuhörern einmal nahelegen, was wirklich die Quintessenz dessen ist, was du gerade ausgeführt hast und was auch, ja, meines Erachtens ein Weg zu einer offeneren und ja erlebnisreicheren Zukunft sein kann. Das Ganze steht in dem von mir eben erwähnten Buch. Das ist von Peter Watson, das heißt Das Zeitalter des Nichts. Er befasst sich ganz kurz mit Ausgangslage ist halt Nietzsche und dem Ausruf des Todes Gottes und damit einhergehend die danach kommenden Ansätze, wie man denn in dieser jenen gottlosen Welt ein Leben führen kann. Und wir sind in einem Kapitel, ich will auch gar nicht näher drauf angehen, ich will gleich das Zitat rausfeuern und gerne mit dir darüber sprechen, weil es meines Erachtens sehr gut passt. Zitat Anfang. Logik war für Guidé eine Art geistiger Schranke, die davon abhält, uns des Chaos auf der anderen Seite bewusst zu werden. In Klammern ein Chaos, das Baudelaire, Cézanne und sein Freund Valéry verzweifelt aufzuzeigen versuchten. Man solle die Philosophie, die die Welt zu erklären versucht, lieber durch Staunen über die Welt ersetzen. Philosophien und Ideologien, wozu auch die Religion zählt, stünden dem Staunen im Weg. Mehr noch, erhielt alle Organisationssysteme, naturwissenschaftliche, religiöse, philosophische, kunsttheoretisch für intrigante Versuche, sich der chaotischen Realität namens Leben aufzuzwingen und behauptete, dass der Selbstverlust oder die Selbstvergessenheit, welcher mit Staunen, der Unmittelbarkeit von Erfahrung, dem Moment der Entschlussfassung und dem Handeln einhergeht, in Wirklichkeit die Erlösung ist. Selbstverlust nivelliert die Verschiedenheit zwischen uns und den Dingen. Aus dem gleichen Grund lehnte er die Vorstellung ab, dass das Selbst eine Einheit sei. Er verwendete hier sogar den Begriff Aberglaube. Also genau diese Selbstvergessenheit. Ja. Also da sind wir ja sowieso, das ist ja der rote Faden, wenn man so will, bei uns. Ne, das So-Seiende. Aber man kann auch auf mein angeführtes Beispiel diese Selbstvergessenheit in dem Versuch, meinen Großeltern die Schmerzen zu nehmen, habe ich mich selbst vergessen. Erstens wollte ich, dass es mir schlecht geht. Also per se habe ich meinen eigenen Egoismus damit überwunden in dieser Situation. Aber dadurch, dass ich eine Handlung für jemand anderes ausgeführt habe, dass ich handelnd war, ohne großartig darüber nachzudenken, habe ich mich selbst in diesem Moment vergessen und nach hinten gestellt. Und das würde ich dann halt als Selbsttranszendenz bezeichnen. Nicht in einem Transzendieren zu einem bestimmten Gott hin, der so und so gestaltig ist, sondern in einem Sinne, dass ich mich selbst aufgebe in diesem Sinne und hingehe in dieser Liebesausführung, das ist ein Akt der Liebe, mich selbst vergesse und in dieser Liebe aufgehe, nur noch diese Liebe bin. Und das habe ich gerade versucht, halt mit Weltoffenheit, ne, offen zu den Dingen zu sein, ne, offen zu sein für die Natur, also Natur in dem Sinne, wie wir sie erleben. Das ist ja schon alles durch und durch kultiviert hier in Deutschland, aber für diejenigen Dinge um uns herum offen sein. Also wie oft merke ich ja auch, dass ich Menschen, die halt nicht dem Handlungsmuster entsprechen, das wir alle auferzogen bekommen haben, wenn Personen da nicht entsprechen, dass das auch in mir so ein reflexartiges Unwohlsein hervorruft. Letztens war ich beim Hausarzt und da saß eine Frau, die hat angefangen loszulachen. Also sie war in Begleitung, also war offensichtlich eine betreute Frau, die irgendwelche Einschränkungen hatte und Betreuung deswegen bedurfte. Sie hat einfach angefangen zu lachen und hat geklatscht. Mhm. Und ich habe regelrecht gemerkt, wie sich das Anerlernte, das so benimmt man sich aber nicht, in mir aufgestiegen ist. Ist das nicht eigentlich auch schlimm? Ist das nicht auch diese Weltverschlossenheit? Da war ich dann, als ich drüber nachgedacht habe, richtig erschrocken von mir selber.
Ja, das glaube ich dir. Ich kenne das selber sehr gut. Wäre ja schöner gewesen, wenn deine Spiegelneuronen sofort reagiert hätten und du jetzt mitgelacht oder so. Es gibt so Videos von sogenannten Bodhisattvas. Bodhisattva ist ein Begriff aus den Veden. Und das sind dann quasi Menschen, die ihre Buddhaschaft in diesem Leben erreicht hätten. Und also eigentlich nur noch dazu dienen, andere Menschen zu erheitern und zu erhellen. Und dann gibt es so ganz berühmte U-Bahn, Bus, wie auch immer, öffentliche Verkehrsmittel-Szenen, wo dann einer einfach anfängt zu lachen, der sogenannte Bodhisattva, der dann zufälligerweise gefilmt wird und dann lacht irgendwann der ganze Zug, die ganze S-Bahn, die Menschen sind heiter und voller Gelassenheit und Freude. Aber wir sind da nicht hinerzogen worden, wie du schon sagst. Uns wurde eine Reaktion auf Umwelten übergestülpt, die sehr limitiert, die sehr beschnitten wirkt, die sich an ganz, ganz viele Regeln und Vorschriften halten soll, wo das Gefühl der Scham sehr stark benutzt wird, sehr stark getriggert wird und uns sehr klein macht, sehr zusammenschnürt. Und ich muss eh gestehen und ich fühle das immer mehr, dass diese Interpretations- und Deutungsbestrebungen der Dinge, die uns umgeben, der vielen komplexen Zusammenspiele von Energien, von Wärme und Licht und Kälte und Tönen und weiß ich nicht, dass das dem Ganzen so eine Starre verpasst, ja, so der Versuch, ich betrachte jetzt den Körper anhand eines Röntgenbildes und will ihn dann verstanden haben. Den Körper in seiner Bewegungslosigkeit. Ich sehe nur Konturen und die Artefakte sind dann quasi irgendwelche Darstellungsfehler. Und alles verliert so seinen zauberhaften Wert. Ja. Und gleichwohl meinen wir Menschen durch diese Deutungshoheit, durch diese Aufgeklärtheit uns ja umso stärker und mächtiger zu fühlen und in diese Welt noch besser hineinproduzieren zu können. Ja, als Beherrscher des Erdballes, der Natur, ja, als Überwinder der Abhängigkeit von Natur und sagen wir auch Gott. Und das hat für mich was total Pathologisches, ne?
Absolut. Ja, das ist dann diese Form der instrumentellen Vernunft, ne? Alle Dinge werden betrachtet umzu. Also, ne, diese Selbstzwecklichkeit geht halt voll verloren. Und es ist natürlich einerseits sinnvoll, ein Virus beispielsweise, weil ne, omnipräsent ist, unter bestimmten Laborbedingungen zu isolieren und zu betrachten und Erkenntnisse daraus zu ziehen, um Menschen halt gesund zu machen. Also das ist ja per se, funktioniert Wissenschaft ja so. Das ist ja auch erstmal nur ein luftleerer Raum. Wir stellen Thesen auf, innerhalb meist eines wissenschaftlichen Weltbildes. Das ändert sich ja auch, ob jetzt sich die Sonne um die Erde dreht oder umgekehrt. Das sind wissenschaftliche Weltbilder, die kommuniziert werden und in den Grenzen dieses Weltbildes stellen wir Thesen auf, führen Experimente durch und beschneiden die Natur. Ganz exakt, so wie du sagst. Ne? Das wird unterm Röntgenbild wird genau diese Eigenschaft festgehalten. Ne? Und das hat in gewissen Sinnzusammenhängen seine Berechtigung und auch seinen Zweck und ist auch in dem Sinne eine noble und gute Tätigkeit. Aber dann darüber hinaus das auf alle Lebensbereiche auszuweiten. Ne? Man kann ja auch den ökonomischen Faktor einfach sehen, alles nur durchökonomisiert zu sehen, nur unter der Peitsche der Ökonomie, das ist dann auch wieder eine sehr beschränkende Art und Weise, die Welt zu sehen, was der Autor aus dem eben genannten Zitat ja auch darstellen wollte. Also ne, er verwehrt sich gerade gegen diese Einteilung, aus welcher auch aus philosophischer Richtung, dass die Welt mit einer bestimmten Brille gesehen wird, die vorgefertigt ist und ne, die Brille hat halt vielleicht nur ein gewisses Spektrum, wie wir sehen können. Ja, aber warum nicht die Brille mal absetzen und die ganze Herrlichkeit sehen? So. Und das dann wäre der Begriff des Lebens. Wie gesagt, in der Wissenschaft ist es okay. So ist es auch notwendig in bestimmten Berufen oder in sehr vielen Berufen, ne, das Erfahrungserlebnis zu beschränken und ne, ein Thema zu behandeln, ein gewisses. Aber wir müssen uns verwehren, das halt als Modus vivendi zu sehen, als einzige Art und Weise der Welt in ihrer Ganzheit entgegenzutreten.
Super gesprochen, Markus. Sadhu, sadhu. Ja, Sloterdijk sagt ja zum Beispiel, also Sloterdijk ist ein niederländischer Philosoph, dass Religionen und auch politische Systeme Übungsfelder seien, in denen wir uns als Menschen ausprobieren können, in unseren verschiedenen Charakterrollen und so weiter. Das ist einfach nur ein Spiel. Ne? Das ist ein kleines künstliches Feld letztendlich, in dem wir partiell die Welt erfassen können, in dem wir Erfahrungen sammeln dürfen. Aber das ist nicht sozusagen das Nonplusultra. Das ist nicht der Nabel. Ja, und erst recht nicht die Ökonomie oder die Physik oder was auch immer, ne? Das sind ja alles nur Disziplinen, die uns letztlich helfen sollten, unseren Geist beweglicher zu machen, aber die uns nicht sozusagen vereinnahmen sollten und alles andere ausklammern sollen. Und damit ja, die Welt so künstlich werden zu lassen.
Ja, zu verarmen und verarmt aus seinem eigenen Verschulden dann die Erfahrungswelt, ne? Ich würde aber ganz gerne nochmal, wenn du jetzt akut nichts mehr sagen möchtest, zum Anfang zurück. Ich habe jetzt zwar nicht den Punkt bis jetzt gefunden, aber ich möchte jetzt vielleicht mal einen harten Cut machen und den kleinen Melvin zu Wort kommen lassen. Hat denn der kleine Melvin, also du hast ja aus einem gewissen Interesse das Buch auch begonnen zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das sehr persönlich war oder ob es rein interessenhalber, aber gibt es eine persönliche Verbindung von Melvin mit dem Thema des Buches und der Parapsychologie?
Ja, die gibt es. Das ist übrigens ein dreibändiges Werk, also ein richtiger Schinken, wenn man so möchte, und wurde in den 30er Jahren verfasst. Als ich noch sehr klein war, schätzungsweise 3, 4 und 5 Jahre, da hatte ich Freunde, die nur ich gesehen habe. Die für mich sehr, sehr real waren. Ich möchte dazu gestehen, dass ich in der Zeit bisweilen sehr einsam gewesen bin. Meine Eltern waren beide berufstätig. Und ich war sehr viel alleine. Und das ist eigentlich nicht gut, ein Kind in dem Alter viel und oft alleine zu lassen. Und das kann natürlich sein. Ich will das einfach mal so zur Diskussion stellen, dass mein kreativer junger Geist aus dieser Not der Einsamkeit heraus etwas erschaffen hat. Ja, also den Eindruck von zwei ja, virtuellen, imaginativen Freunden. Der eine hieß Windrad Andi und der andere hieß Cherdi und ich weiß noch, wie die ausgesehen haben.
Okay, das waren warum zwei, Windrad Andi?
Weil der
gibt es so eine Geschichte.
Der hatte eine Mütze mit einem Propeller und der Propeller hat sich ja verschieden schnell gedreht und wenn ich draußen war, hat er sich halt ganz schnell gedreht, entsprechend der Windkraft. Also war das für mich eine Art Windrad. Ja, Windrad, Andi und Sherdi und ich habe allen davon berichtet. Also es gibt natürlich auch Zeitzeugen, die bestätigen können, dass ich mit den beiden sehr viel interagiert und gespielt habe. Das waren zwei sehr liebe, zwei sehr gute und behütende Jungs, ja, die mir ein Gefühl von Geborgenheit gegeben haben. Und die für mich ja so real waren, dass ich mir selbst heute als 33-jähriger Mann schwer vorstellen kann, dass mein Geist so aus dem Nichts, ich hatte ja jetzt nicht viel Input oder so. Ich habe ja nicht ständig Fernsehen geguckt oder sowas und habe, ich weiß nicht, nicht ständig irgendwie meinen Geist, mein Hirn gefüttert, dass ich das einfach so, ja, erschaffen habe in mir, ist irgendwie schwer vorstellbar. Also wenn das ein Erwachsener macht, also eine akute, paranoide, wahnhafte Schizophrenie errichtet, dann hat das für mich mehr Konsistenz und eine andere Erklärbarkeit. Aber gut, es mag trotzdem einfach damals so gewesen sein, dass das aus mir kam. Dem würde Matthiesen jetzt widersprechen, dessen Buch ich lese, weil der sagt ganz klar, es ist empirisch nachvollziehbar, dass ein über den Tod hinaus stattfindender Kontakt zu Seelen und Menschen möglich ist und beruft sich auf historische oder auch zu seiner Zeit kursierende Berichte aller Art, vergleicht sie, findet Muster und ja, und entlarvt das Ganze tatsächlich nicht als Gespinste, sondern als eine Art System. Ja, das ist einfach vollkommen normal ist, dass wir mit Gestorbenen Kontakt halten können, genauso wie mit lebenden Menschen. Aber in einem anderen Bewusstseinszustand, sagt er, als wir das täten. Ja, und ich habe einen großartigen Hang gehabt, mich mit einer unsichtbaren Welt zu verbinden, schon sehr, sehr früh. Ich bin in der Lage gewesen, abzutauchen, jederzeit. Ich konnte ganz wunderbar Zeit totschlagen, indem ich in eine für mich mehr oder weniger vorgefertigte Welt eingetaucht bin. Ich brauchte eigentlich nur die Augen zu schließen und dann tauchte das alles auf. Da waren Landschaften, da war Urbanität, da waren Wesenheiten und in der Welt konnte ich interagieren und stattfinden. Und dann habe ich als Jugendlicher mich mit dem Klassiker des Gläserrückens beschäftigt und habe mit Freunden eine absurde Erfahrung gemacht, nachdem ich mich da wirklich sehr reinsteigerte und dieses Setting über Tage hinweg vorbereitet habe, wir dann diese Seance betrieben haben und tatsächlich irgendwie erreicht haben, dass das Glas sich mit sehr viel Kraft über den Glastisch bewegte und uns Antworten lieferte. Und um das zu testen, haben wir Fragen gestellt, die nur wir jeweils individuell beantworten konnten. Beispielsweise, welche Hausnummer hatte das Haus, in dem ich als Kind gewohnt habe? Und dann hat dieses Glas diese Fragen reihenweise beantwortet, was schon sehr schauderlich war. Und dann haben wir diese Entität gefragt, ob sie mal ein Mensch war. Das wurde auch bejaht. Und dann wurde es ziemlich gruselig, weil uns dann das Glas mitteilte, dass es ermordet worden sei von dem eigenen Vater. Und das war dann für uns alle ein Punkt der absoluten Überforderung, sodass wir die Seance abgebrochen haben und uns verabschiedeten und dann reihenweise verstört nach Hause gingen und einige Tage noch an den Nachwirkungen dieser Eindrücke litten.
Ich hätte da nicht geschlafen an dem Abend.
Ich habe tatsächlich einige Zeit nicht geschlafen. Ich habe auch danach immer wieder Erscheinungen gehabt. Zum Beispiel von einem Auto, das auf mich zufuhr und plötzlich in das Feld hinein abbog und verschwand. Das war ein Stoppelfeld. Und es war so real und greifbar für mich, ja, dass ich mir das nicht erklären konnte, irgendwie als psychotischen Vorgang oder so. Und den anderen ging es halt ähnlich. Bei dem einen waren plötzlich drei Striche an der Wand und derlei. Und das hat bei mir dann damals eine sehr große Furcht ausgelöst vor dem metaphysisch unbekannten parapsychologischen Bereich, sodass ich mich davor lange gehütet habe, nochmal irgendwie abzutauchen, abzudriften und wie auch immer, ne? Ja. Und trotzdem hat sich der Kontakt zur Anderswelt, nenne ich das jetzt mal, durch mein Leben gezogen. Und ich habe, ja, solange ich denken kann, Erscheinungen. Sowas, wie du gerade geschildert hast als 16-Jähriger, das kenne ich nur zu gut. Ich bin diverse Male in meinem Leben wach geworden und da stand jemand an meinem Bett. Oder da saß ein Hund oder sowas und ich habe wirklich den Atem des Hundes gespürt. Und ja, mich oft gefragt, was ist das, ne? Wo kommt das her? Und jetzt lese ich dieses Buch, um einen sehr nüchternen Beobachter zu lesen, jemand, der aus der wissenschaftlichen Branche kommt. Sein Vater war ein recht bekannter Philosoph und der nicht einfach nur dramatisch in den Raum hinein postuliert, sondern der sehr sachlich an diese Möglichkeit einer Parallelwelt oder an einer feinstofflichen Geisterwelt herantritt. Und dann eine gewisse Evidenz zu erkennen meint.
Ja, also ich glaube schon, dass es, also nur weil Dinge einem unerklärlich erscheinen, heißt es ja auch nicht, dass sie übernatürlich sind und auf keinen Fall irgendwie erklärbar sind. Also es waren ja, wenn man eigentlich die Geschichtlichkeit der Wissenschaft mal sich vor Augen führt, waren das ja zum gewissen Punkt recht viele Dinge, die Geister waren. Beispielsweise, ne, bevor das der Sauerstoff entdeckt wurde, ja, dann gab es die Phlogiston-Theorie, dann hätte man gesagt, ja, da ist etwas, was in Verbrennungsprozessen, ne, der Sauerstoff, der ne, oxidiert dann und so weiter und so fort, hätte man auch gesagt, ja, das sind Geister, das gibt's nicht. So, und wenn man beispielsweise jetzt natürlich diesen Film Interstellar ansieht, in dem ja auch der Protagonist in ein schwarzes Loch fällt und dann außerhalb der raumzeitlichen Dimension sich befindet und in dem Zeit nicht linear funktioniert, sondern es ist irgendwie räumlich dargestellt und dieser ganze Film soll ja, ich weiß es jetzt per se nicht, sehr gut recherchiert sein und auch physikalisch möglich sein. Und der Protagonist nimmt ja auch da Einfluss auf die Welt aus einer anderen Dimension heraus, nimmt er auf unsere bekannte zeiträumliche Dimension Einfluss hinter dieser Dimension irgendwie. Mhm. Guckt euch den Film an, ich finde ihn sehenswert. Das will ich halt nur eingeben, nur weil es nicht erklärbar ist, heißt es nicht, dass es immer nicht erklärbar sein muss. Warum sollte das nicht auch irgendwann mit den ja uns begreiflichen Instrumenten und Erklärungsmodellen dann näher gebracht werden, sodass es nicht nur Erscheinungen in einer Erlebniswelt sind, sondern auch dem Verstand erklärbar gemacht werden kann?
Hm. Der Film ist übrigens wirklich spektakulär. Der ist mit einer recht einfachen Kameratechnik gefilmt worden. Und ja, verarbeitet also auch, wie ich gehört habe, die neuesten wissenschaftlichen, quantenmechanischen Erkenntnisse. Natürlich, da stimme ich dir zu, aber das ist ja schon auch ein Anspruch der positivistischen Wissenschaft, Dinge grundsätzlich erklären zu können und unerklärbare Dinge auszugrenzen oder auszuschließen oder beziehungsweise auch als Phänomene zu betrachten, die mit uns ein Spielchen treiben oder so. Auf der anderen Seite kann das ja trotzdem auch erklärbar sein durch die tatsächliche Existenz einer Geistwelt.
Ja.
Und als genauso als Hypothese betrachtet werden wie die Quantenphysik als ja. eine solche darstellt auf ihre Weise. Ja. Das ist natürlich eine andere Reproduzierbarkeit. Wir können natürlich mit Teilchen mittlerweile arbeiten und das Ganze beobachten, etc. Aber da sind wir wieder bei dem.
Nee, wir sind jetzt wieder bei der wissenschaftlich verengenden Sichtweise. Nein, ich wollte eigentlich nur damit erklären, weil du sagtest, dass der Autor mit einer nüchternen Herangehensweise da an das ganze Thema herantritt. Ich wollte einfach nur unterstreichen, dass das nicht lächerlich ist. Warum sollte man das nicht machen, dieses Phänomen ernst nehmen? Ja. Ob Erklärungsmodell, andere Dimensionen oder Erklärungsmodell, weiß ich nicht, Geisterwelt, wie auch immer, warum sollte man da nicht unbefangen dran gehen? Das wollte ich nur unterstützen.
Ja.
Und in deinen Ausführungen ist mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt in den Kopf gekommen, aus meiner Erfahrung, den möchte ich nur kundtun. Vielleicht kannst du dazu mehr sagen. Ich habe, das war auch so 17, 18 die Zeit, habe ich zwei Bücher über Rückführungssitzungen gelesen und war da ganz fasziniert von. Da hat eine Dame, ich glaube aus der Schweiz, darüber geschrieben, dass sie mit ihren Patienten Klienten in Hypnosesitzungen Rückführungstherapien oder Rückführungssitzungen durchgeführt hat und diese Person dann aus diesem individuellen körperlichen Leben herausgehoben hat, um die Leben, die vorher diese immaterielle Substanz, Seele, nenne ich es jetzt mal, schon erlebt hat, ganz im Sinne der Wiedergeburt, dann wieder hat durchleben lassen und dann quasi diese Individualität der bereits verstorbenen Person dann angenommen hat. Und dann konnte die Person, die da in Hypnose saß und quasi gerade in Persona einer schon verstorbenen Person gesprochen hat, Dinge auch sehr genau beschreiben, die dann, wenn man an die jetzigen Orte dieser Historie herantritt, eins zu eins so angeblich vorgefunden hat. Und an diesen Orten war die, ich sag mal, jetzt lebende Person noch nie gewesen. Also da waren dann irgendwelche Wissensressourcen, wurden dann freigesetzt, die in ihrem Erklärungsmodell daraus resultierten, dass die Seele das in einem anderen Leben schon mal gesehen hat. Und das eine Zeit lang hat mich sehr beschäftigt. Ich habe auch es ist ein bisschen unangenehm, eines Nachts volltrunken der Dame eine Mail geschrieben. Ich würde das auch mal gerne machen und habe dann am nächsten Tag die Mail gesehen. Das war, also peinlicher geht's nicht, mit Schreibfehlern und dergleichen. Da habe ich mich in den Boden geschämt, so kein Wunder. Selbst wenn sie es irgendwie gelesen hätte, die hätte auch gedacht, alles klar, nee, mit dem Typen besser nicht. Aber das wollte ich halt, weil du halt auch davon sprachest, dass ne, vergangene Leben noch nachhallen können. So, dass da ist es bei mir, ist die Assoziation aufgekommen.
Ja, ich kenne tatsächlich 1 bis 2 Menschen, die eine Art Rückführung gemacht haben. Und zwar in Benin bei einem Schamanen. Also in Benin gibt es ja noch Nomadenkulturen und uraltes Wissen sozusagen.
Wo ist das? Ich weiß es selber nicht. In Afrika. Ja. Ah, okay.
Ich glaube in Südwestafrika. Ja, und das waren 2 sehr kranke, also chronisch schwer kranke Menschen, die über einen Kontakt dann nach Benin gebracht worden sind. Und denen dann erklärt wurde, was jetzt die nächsten Tage passiert. Es gibt einige Salbungen, es gibt einige Rituale, Tänze, Gesänge und Trance-Zustände. Und der Schamane hat direkt verkündet, wenn sie nicht geheilt werden sollten, dann würde er dafür auch nichts verlangen. Und das wäre für ihn eine Schande. Und wenn sie eine Heilserfahrung machen, dann dürfen sie ihm was spenden. Was mich übrigens beeindruckt und was mir sehr imponiert. Ja, und das, was ich eben gehört habe, das sind sehr nüchterne, auch durchaus gebildete, erwachsene Menschen gewesen, die da waren. Die haben erfahren, dass sie in ihrem vorherigen Leben entweder Großonkel, Großtante, Urgroßvater oder derlei waren. Das heißt, sie seien aus derselben Blutlinie entsprungen. Und als Beweis hat der Schamane biografische Daten genannt, die alle mit der Realität übereinstimmten. Die haben das also überprüft. Das stimmte vom Namen bis über den Geburtsort, Geburtsdatum etc. alles. Ja, und die Heilungserfahrungen waren auch positiv und sehr erfolgreich. Also die Dame, die ich kenne, die galt als austherapierte Hüftpatientin, die zahllose Operationen empfangen hat und irgendein sehr schweres, komplexes Schmerzsyndrom entwickelt hatte und das sei wohl dort ja, geheilt worden. Ja. Und viel mehr weiß ich darüber nicht. Mir wurde das damals auch angeboten, aufgrund meiner Erfahrungen mit der mit Geisterbeschwörung etc. habe ich mich das nicht getraut. Und so allmählich taue ich wieder auf und will da nicht mit Angst drauf schauen. Weil was ist das denn schon? Ne? Was ist schon diese Angst? Warum fürchte ich mich so sehr, weil das in erster Linie etwas für mich nicht Greifbares, nicht Fassbares ist, weil es nicht in unseren Kanon der gängigen Erklärungsmodelle dieser Welt passt, weil es mein Weltbild natürlich auch wackeln lässt und weil ich es nicht einschätzen kann. Ja, und weil ich letztlich auch immer wieder an meinem eigenen Verstand zweifle, ja, weil ich mich natürlich frage, was geht da in meinem Gehirn ab, ne? Was wird da jetzt gerade produziert oder was feuert da gerade unter Umständen oder eben auch nicht. Und was ich jetzt noch zum Ende hin empfehlen möchte, auch dir, Marco, das ist etwas sehr Spannendes, ist, sich mit dem Philip-Experiment zu beschäftigen. Das war eine wissenschaftlich begleitete, dokumentierte Geisterbeschwörung aus den 70er Jahren, also wo zufällige Personen, Testpersonen zusammengeführt worden sind und kollektiv einen Geist anrufen sollten. Und das Ganze ist also auf Video festgehalten worden und begleitet worden, umfangreich. Und da ging es dann letztlich gar nicht mehr so darum, ob es irgendwelche Geister gibt, irgendwelche verstorbenen Seelen oder so, die wir anrufen können, sondern vielmehr, was ist sozusagen, was kann unser gekoppelter Geist, also wenn wir mit mehreren Menschen synergetisch arbeiten, erschaffen, konstruktivistisch. Weil die Leute haben, so wie es zumindest von den Leitern des Experimentes ausgegeben wurde, gemeinsam einen Geist erdacht und sich über Wochen, also einen fiktiven Geist, ne, Wochen hinweg seine Details vorgestellt, und Philipp heißt der, ja, und ihn dann nachher mehr oder weniger materialisiert. Aber seht selbst, googelt das mal, schaut euch auf YouTube die Dokumentation dazu an und denkt euch euren Teil.
Kann ich danach noch schlafen? Davon mache ich es abhängig, wann ich es gucke. Ich bin dafür auch echt empfänglich dann für...
Danach schläfst du besser als nicht, weil dieses Experiment ja eher beweist, wenn wir unseren Glauben ausrichten, fokussieren, ja, auf eine Sache, wie zum Beispiel auf Krishna oder so, dann werden wir entsprechende Erfahrungen machen. Je mehr Menschen an eine Sache glauben und sich diese Sache auch dezidiert vorstellen, desto fleischhafter wird die Sache. Das nannte, ich glaube, Aristoteles oder irgendjemand nannte das Egregor. Ist auf jeden Fall eine Begrifflichkeit. Und das scheint ein mächtiges Phänomen zu sein, mit dem ich mich auch schon seit Jahren beschäftige. Was mir auch immer wieder Respekt einflößt, zum Beispiel als 2012 diese Maya-Apokalypse auf dem Programm stand, an die nicht wenig Menschen auf der Welt damals geglaubt haben, beziehungsweise viele Menschen haben sich ausgerichtet gehabt. Und da habe ich dann erwartet, aufgrund dieser Egregor-Kraft, die erschaffbar ist, dass tatsächlich irgendwas passieren könnte. Weniger, weil diese Prophezeiung irgendwann mal getroffen wurde und vielleicht wirklich irgendein außerirdisches Wesen dann diese Welt heimsucht. Ja, das war jetzt für mich nicht so evident. Ich finde, das macht sogar Mut, Marco. Also
eigentlich schon. Da kann man eigentlich nur umso mehr mit unserem gediebten Appell durch die Welt gehen und wirklich mit Liebe und Vertrauen gemeinsam in die Welt zu schreiten. Ja. Vielleicht merkt man das dann in der Welt rein objektiv. Also, genau. Liebe Zuhörer, Liebe und Vertrauen an euch. Gebt sie weiter und wir hören uns das nächste Mal.
Ja, Liebe und Vertrauen. Ich hoffe, ihr habt übrigens festgestellt, dass die Soundqualität nun einigermaßen besser ist. Wir haben uns da mit beschäftigt und es scheint, als hätten wir endlich die Lösung gefunden. All unsere Probleme.
Ja, und ich weiß nicht, wer es noch nicht mitbekommen hat, aber wir sind jetzt auch online mit einer Website verfügbar. www.logos-podcast.de werden alle Folgen und Texte von uns bereitgestellt. Gerne mal stöbern.
Ja, wir freuen uns auf euch. Liebe und Vertrauen. Macht's gut, ihr Lieben.